Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir stellen heute eine Katechismusfrage der besonderen Art. Der Katechismus ist ja bei vielen nicht ganz so beliebt, sagen wir es mal so, weil es immer heißt, naja, da werden so Fragen gestellt, die so eher Theologen interessieren, die sind jetzt vielleicht für uns eher so am Rand wichtig. Das stimmt natürlich grundsätzlich nicht. Den Katechismus zu studieren, das ist sehr wertvoll für den Glauben. Aber immer wieder wird man überrascht vom Katechismus, was da für Fragen gestellt werden, für Probleme aufgeworfen, die tatsächlich doch mitten im Leben stehen. Auch wenn sie natürlich mit dem entsprechenden theologischen Vokabular dann ausformuliert und beantwortet werden. Und so eine Frage haben wir heute, so eine besondere Frage, die uns direkt angeht, nämlich inwiefern die Sünde das Sakrament der Ehe bedrohen kann, inwiefern die Sünde das Sakrament der Ehe bedroht. Und da sind wir heute froh, dass wir einen erfahrenen Seelsorger bei uns haben, der uns etwas zu dieser Frage hinführt, sie für uns betrachtet, für unser Glaubensleben, für unser Leben mit Gott. Dieser Mann ist Marian Hiller, Missionar. Er lebt, betet und arbeitet im münsterländischen Reken und dort haben wir ihn am Telefon. Es ist Pater Jörg Thiemann. Grüße Gott, Pater Jörg.
Ja, grüß Gott, Herr Dornis, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol.
Pater Jörg, ich lese mal eingangs schnell noch vor, was das Kompendium des Katechismus, also diese komprimierte Form, Ausgabe des Katechismus zu dieser Frage hat, in welcher Weise bedroht die Sünde die Ehe. Da sagt das Kompendium des Katechismus, aufgrund der ersten Sünde, die auch den Bruch der vom Schöpfer geschenkten Gemeinschaft zwischen Mann und Frau verursacht hat. Aufgrund dieser ersten Sünde wird nun die eheliche Vereinigung sehr oft durch Zwietracht und Untreue bedroht. Doch, fährt der Katechismus dann fort, doch in seiner unendlichen Barmherzigkeit schenkt Gott dem Mann und der Frau seine Gnade, damit sie ihre Lebenseinheit nach dem ursprünglichen Plan Gottes verwirklichen. Und jetzt, Pater Jörg, sind wir sehr gespannt nach diesen Worten des Katechismus, wie Sie das Ganze sehen, was Sie uns nun zu sagen haben.
Ja, in einem ersten Punkt gehe ich darauf ein, Menschen suchen Treue und damit Geborgenheit. Wenn ich vor einigen Jahren mit jungen Menschen Tage religiöser Orientierung gehalten habe, dann wurde oft das Thema Liebe, Freundschaft, Partnerschaft gewünscht. Die jungen Menschen sind, wenn sie die Tage religiöser Orientierung besuchen, oft in einem Alter, in dem gerade dieses Thema, das andere Geschlecht, immer wichtiger und interessanter werden. Eine Methode, die ich gewählt habe, war es, einen Traummann oder eine Traumfrau zu gestalten. In nahezu den allermeisten Fällen schrieben die jungen Menschen das Wort Treue in das Herz. Damit haben sie gezeigt, wie wichtig ihnen gerade dieser Wert ist. Treue, das hat mit Liebe zu tun. Treue hat auch mit Sehnsucht nach Geborgenheit und auch Sicherheit zu tun. In den jungen Menschen, und ich glaube, das ist auch bei vielen Erwachsenen der Fall, ist die Sehnsucht nach einem Menschen da, der zu ihnen steht. In einem Aufsatz stellt der Theologe Schockenhoff heraus: Junge Menschen bewahren Werte wie Liebe, Treue, Geborgenheit, gelingen der Partnerschaft neben Zufriedenheit im Beruf, sind für sie sehr wichtig. Kein Mensch möchte sich wie ein Gegenstand behandelt fühlen, den man ja nach Belieben austauschen kann. In den jungen Menschen ist auch eine Sehnsucht nach echter und wirklicher Liebe da. Diese Liebe geht über eine Verliebtheit hinaus. Verliebtheit sieht den Partner oder die Partnerin durch eine rosarote Brille. Erst später lernt man auch die Schwachstellen des anderen kennen. Dann fangen die Menschen an zu begreifen. Um echte Liebe, um echte Treue müssen wir uns redlich mühen. Das lässt sich gut umschreiben mit dem Wort Beziehungsarbeit. Wenn ich die ersten Enttäuschungen erlebt habe, wenn ich spüre, dass mein Freund, mein Mann, meine Freundin, meine Frau nicht nur der Supermann oder die Superfrau ist, dann merke ich, zu diesem Menschen zu stehen, das kann Mühe und innere Kämpfe bedeuten. Jeder sehnt sich doch danach, eben nicht nur wegen der guten Eigenschaften oder Seiten angenommen zu werden, nicht nur wegen Erfolge, sondern gerade auch in seinen Schwächen und Fehlern, in den Unvollkommenheiten. Aus diesem Wunsch heraus aber ergibt sich dann auch die Forderung, andere anzunehmen in ihren Fehlern und Schwächen. Das erst ist Liebe. Das erst ist wirklich Treue zueinander. Ich nehme den anderen an. Ich stehe zu ihm, wenn es ihm gut geht, aber auch dann, wenn er meine Hilfe braucht, wenn es ihm schlecht geht. Wer heiratet, der spricht vor dem Priester oder dem Diakon: Ich nehme dich an als meinen Mann, als meine Frau und verspreche dir die Treue in guten und in bösen Tagen. Diese Treue, diese Liebe, die ist nicht immer einfach. Wir sehen es daran, dass die Zahl der Scheidungen in den letzten Jahren immer weiter gestiegen ist. In manchen Städten soll sie bei 50% liegen. Sicher gab es in früheren Jahren weniger Scheidungen. Doch wir müssen auf der anderen Seite auch immer wieder fragen, wie viele Ehen waren auch damals kein Ort der Geborgenheit? Wie viele Ehen blieben nur wegen des sozialen Drucks zusammen? Frauen waren oft, da sie keine Berufstätigkeit ausüben konnten, finanziell abhängig von ihren Ehemännern. Gleichwohl gab es sicher auch Ehen, die sehr erfüllend und glücklich waren. Mann und Frau nahmen ihre jeweilige Rolle, die ihnen von der Gesellschaft und der Kirche zugeschrieben wurden, an, und das in einer positiven Weise. Es ist aber keineswegs zu verurteilen, dass sich die Rollenverteilung geändert hat. Der Mann ist nicht mehr der alleinige Verdiener. Die Frau ist längst nicht mehr allein für die Erziehung der Kinder da. Das Zusammenleben gestaltet sich anders. Die Sehnsucht aber nach Geborgenheit, nach Treue, nach Geliebtwerden, die sind aber nach wie vor da. Wenn Ehen geschieden werden, dann hat das auch oft mit zerbrochenen Träumen und Enttäuschungen zu tun. Ein Lebensentwurf ist zu Bruch gegangen. Das schlägt oft viele Wunden. Es gilt, die Menschen nicht zu verurteilen, deren Ehe geschieden ist. Ich begrüße es sehr, dass sich die Kirche immer mehr der geschiedenen, wiederverheirateten Menschen annimmt. Es bleibt eines festzuhalten: Die Familie ist Keimzelle menschlicher Gesellschaft. Es waren so einige Vorüberlegungen. Ich gehe jetzt zu einem zweiten Punkt über, die Schöpfungsgeschichte im Buch Genesis. Die Ehe ist von Beginn an von Gott gewollt und von Gott zu eingerichtet. Das zeigen zwei Berichte des ersten Buches der Bibel, des Buches Genesis, in denen über die Erschaffung des Menschen berichtet wird. Betrachten wir die erste Schöpfungsgeschichte. In 6 Tagen erschafft Gott die Welt. Dabei wird beschrieben, wie geordnet und systematisch Gott handelt. Ab dem 3. Tag berichtet der Verfasser: Gott sah, dass es gut war. Am sechsten Tag schafft er den Menschen, nachdem Gott alle Voraussetzungen für ein Leben geschaffen hat. Dann sprach Gott, so lesen wir, lasst uns Menschen machen, als unser Abbild uns ähnlich. Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn. Männlich und weiblich schuf er sie. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch. Wir sehen hier die hohe Stellung, die der Mensch vor Gott hat. Wenn wir lesen, als unser Abbild uns ähnlich, dann sehen wir, welch hohe Bedeutung und welch hohe Verantwortung der Mensch vor Gott hat. Er ist von Gott in den Dienst genommen, diese Welt und damit auch das Zusammenleben untereinander, das Zusammenleben der Schöpfung zu gestalten. Und dennoch steht der Mensch immer unter Gott. Der Mensch ist nicht Gott gleich, er ist nicht wie Gott. Das wird ihm in der Geschichte vom Sündenfall auch zum Verhängnis. Der Mensch ist als Mann und Frau geschaffen. Diese Zweigeschlechtlichkeit wird in der Bibel, so Schockenhoff in seinem Aufsatz, als eine positive Bestimmung gesehen, in der sich der Wille des Schöpfers widerspiegelt. Die Bibel hebt sich ab von einem Schöpfungsmythos. In diesem war der Mensch in seinem Ursprung eine Kugel. Weil sie aber den Göttern nicht gehorchten, wurden sie zur Strafe getrennt. Seither, so der besagte Mythos, sucht jede Hälfte nach dem passenden Gegenstück. Die Zweigeschlechtlichkeit, die in der Bibel positiv angesehen wird und die mit zum Wesen des Menschen gehört, sie wird hier in dieser Schöpfung eher als Strafe angesehen. Deutlich ist dem Menschen im ersten Kapitel des Buches Genesis der Auftrag gegeben, fruchtbar zu sein. Am Ende des sechsten Tages, nachdem er den Menschen geschaffen hat als Mann und Frau, berichtete der Verfasser, Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. So ist im Ursprung diese Welt sehr gut. Der Mensch hat in seinem Zusammenleben von Mann und Frau diese Welt positiv zu gestalten. In seiner Einführung zum Kirchenrecht lesen wir bei Reinhold Sebuth, Gott selber ist der Urheber der Ehe, die mit verschiedenen Gütern und Zielen ausgestattet ist. Sie alle sind von größter Bedeutung für den Fortbestand der Menschheit, für den persönlichen Fortschritt der einzelnen Familienmitglieder und ihr ewiges Heil, für die Würde, die Festigkeit, den Frieden und das Wohlergehen der Familie selbst und der ganzen menschlichen Gesellschaft. Jesus selbst hat diesen ursprünglichen Willen für die Ehe anerkannt. Als er in Matthäus Evangelium Kapitel 19 Vers 3 bis 9 von seinen Gegnern gefragt wird, ob es dem Mann erlaubt sei, seiner Frau eine Scheidungsurkunde auszustellen, antwortete Jesus, nur weil ihr so hartherzig seid, hat Mose euch gestattet, eure Frauen aus der Ehe zu entlassen. Am Anfang war es nicht so. Wir gehen jetzt in das zweite Kapitel des Buches Genesis, des anderen Berichtes über die Erschaffung des Menschen. Der Mensch wird von Gott aus dem Ackerboden geschaffen. Gott schenkt dem Menschen seinen Lebensatem. Dann beschreibt der Verfasser den Garten Eden, der von Gott liebevoll geschaffen wird. Gott schenkt auch hier dem Menschen alles, was er zum Leben braucht. In der Beschreibung zeigt sich auch, wie sehr Gott das erfüllte und glückliche Leben des Menschen als Mann und Frau will. Nachdem Gott dem Menschen das Gebot gegeben hat, nicht vom Baum der Erkenntnis zu essen, sagt er in Genesis 2,18: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm ebenbürtig ist. So schafft Gott zuerst die Tiere, denen der Mensch einen Namen geben darf. Doch eine ebenbürtige Hilfe fand der Mensch nicht. Jetzt schafft Gott aus der Rippe des Mannes eine Frau. Dass die Frau aus der Rippe des Mannes geschaffen wurde, bedeutet nicht, dass die Frau dem Mann untertan sein soll. Das wäre eine Fehlinterpretation. Schockenhoff stellt das in seinem Aufsatz klar. Die Rippe des Mannes drückt die personale Zuordnung des Mannes aus. Ein jüdischer Weisheitsspruch drückt das mit den Worten aus: Mann und Frau sind dem Herzen nahe. Gerade der zweite Bericht betont die innere Zusammengehörigkeit von Mann und Frau. Von großer Bedeutung ist für mich der Satz in dem Kapitel: Beide, der Mensch und seine Frau, waren nackt, aber sie schämten sich nicht voneinander. Dieser Satz ist keineswegs nur sexuell zu verstehen. Dieser Satz drückt vielmehr das unbedingte Vertrauen aus, dass Mann und Frau sich gegenseitig entgegenbringen. Sie haben nichts voreinander zu verbergen. Dieses Vertrauen ist durch nichts zu erschüttern. Mann und Frau leben in der Nähe Gottes. Gott ist für sie die Quelle des Glücks. Sie sind Gott nahe. Doch im dritten Kapitel lässt sich der Mensch verführen von der Schlange. Die Tragik nimmt ihren Lauf. Den Menschen gehen tatsächlich die Augen auf. Sie verstecken sich vor Gott. Vor allem erkennen sie, dass sie nackt sind. Mit Feigenblättern bedecken sie sich. Das unbedingte Vertrauen ist dahin, auch das Vertrauen gegenüber Gott. Vor allem, dass sie sein wollen wie Gott, die Schlange hatte es ihr ja eingeredet, trennt sie auch von der unbedingten Liebe zu Gott. Der Mensch und seine Frau werden aus dem Paradies vertrieben. Alles, was der Mensch erlebt, alles, was Quelle des Glücks sein soll, wird beschwerlich und mit Mühen verbunden. Das trifft auf die Beschaffung der Nahrung zu. Der Erdboden ist verflucht. Im Schweiße des Angesichtes soll der Mensch sein Brot essen. Auch das Gebären von Kindern ist mit großen Schmerzen verbunden. Markant finde ich in dieser Episode den Satz: Nach deinem Mann hast du Verlangen und er wird über dich herrschen. Die paradiesischen Zustände sind vorbei. Von nun an herrschen Konkurrenz. Es herrschen gegenseitige Schuldzuweisungen. Sowohl der Mann als auch die Frau versuchen die Verantwortung für ihren Ungehorsam Gott gegenüber abzuwälzen. Doch vor Gott ist jeder für sein Tun verantwortlich. Dass der Mensch sein will wie Gott, dass der Mensch sein Leben und sein Glück selber schaffen will, dass er sich nicht verdanken will, das ist die Ursünde. Es ist der Ungehorsam des Menschen Gott gegenüber. Der Mensch kann nicht werden wie Gott, und dennoch versucht er selbst, die Quelle seines eigenen Glücks zu sein. Aber eben damit ist er überfordert. einem dritten Punkt gehe ich ein, aus dem Paradies vertrieben. Aus dem Paradies ist der Mensch nun vertrieben. Es ist das Leben in der Nähe von Gott. Von jetzt an herrscht die Sünde, das Böse. Mann und Frau wissen von da an, dass sie nackt sind. Ihr Nacktsein müssen sie voreinander verbergen. Das Zusammenleben ist nicht mehr von unbedingtem Vertrauen bestimmt. Gott hilft ihnen aber, indem er sie mit Fellen bekleidet. Von jetzt an müssen Mann und Frau ihre Fehler und Schwächen verbergen. Artikel 1606 des katholischen Katechismus nennt diese Schwächen und die Bedrohung für die Beziehung beim Namen: Zwietracht, Herrschsucht, Untreue, Eifersucht durch Konflikte, die bis zum Hass und zum Bruch gehen können. Eine Beziehung gelingt dann, wenn beide Partner dieser Einstellung leben. Ich besitze den Partner nicht für mich, sondern der andere wird als derjenige begehrt, dem ich mich hingeben darf und dessen Hingabe ich empfange. Die Ehe gelingt dann am besten, wenn die Partner auf das Wohl der anderen bedacht sind. Gaudium et Spes, Artikel 47, stellt fest: Das Wohl der Person sowie der menschlichen und christlichen Gesellschaft ist zuinnerst mit einem Wohlergehen der Ehe und Familiengemeinschaft verbunden. Die Ehe, insbesondere die eheliche Liebe, ist jedoch vielen Anfechtungen ausgesetzt. Diese werden ebenso in Artikel 47 von Gaudium et Spes genannt. Diese sind Egoismus, bloße Genusssucht, unerlaubte Praktiken gegen die Fruchtbarkeit der Ehe. Nicht zu unterschätzen sind auch die wirtschaftlichen, sozialpsychologischen und staatlichen Verhältnisse, welche Störungen in die Ehe hineintragen können. Mit der Berufung, die Ehe einzuhalten und damit den Willen Gottes zu erfüllen, scheint der Mensch aus eigener Kraft überfordert. Die Schwierigkeiten ergeben sich nicht aus dem Wesen des Mannes und auch nicht aus dem Wesen der Frau. Auch sind sie keine Folge der Natur der Ehe selbst. Die Schwierigkeiten sind Folge der Sünde, nach der sich der Mensch von der Einheit mit Gott gelöst hat. Alles, was Gott gut und heilvoll für den Menschen gedacht hat, bekommt seine Kehrseiten durch die Ursünde. Durch den Willen der Menschen, so zu sein wie Gott, durch den Ungehorsam Gott gegenüber. Der Artikel 1606 stellt weiterhin fest: Als Bruch mit Gott zieht die Ursünde als erste Folge den Bruch der ursprünglichen Gemeinschaft zwischen Mann und Frau nach sich. Lassen wir erneut Gaudium et Spes sprechen. Darum begrüßen die Christen aufrichtig all die verschiedenen Hilfen, mit derer man heute in der Förderung dieser Gemeinschaft der Liebe und im Schutz des Lebens vorwärts kommt und Gatten und Eltern bei ihrer großen Aufgabe unterstützt werden. Ja, die Unterstützung ist sehr wichtig. Diese Überlegungen zeigen, wie sehr die Ehe ein Feld ist, als Mensch und als Christ oder als Christin zu reifen. Die christliche Ehe einzugehen, ist ein Wagnis, bei dem wir aber auf Gott vertrauen dürfen. In einem vierten Punkt gehe ich darauf ein: die Ehe vor Gott. Warum möchten Sie kirchlich heiraten? Das ist eine Frage, die in vielen Brautgesprächen zur Vorbereitung auf die kirchliche Heirat gestellt wird. Auch dann, Wenn die Menschen nur wenig Bezug haben zur Kirche und zum Glauben, so höre ich öfters die Antwort, um den Segen Gottes zu bekommen. Betrachten wir einmal das Wort Segen. Die lateinische Übersetzung heißt Benedicere, gut sagen, Gutes zusagen. Der Wunsch der Eheleute ist es, dass Gott ihnen Gutes zusagen möge. Ihre Ehe, das ist der Wunsch, soll gelingen. Sie spüren, dass sie es nicht aus eigener Kraft bewältigen können, die Ehe erfüllt und glücklich zu leben. Sie brauchen Gottes Beistand und seine Zuwendung für ihren gemeinsamen Weg. Doch kommt dieser Beistand nicht von ungefähr. Gaudium et Spes schreibt in Artikel 49, um die Pflichten dieser christlichen Berufung beständig zu erfüllen, ist ungewöhnliche Tugend erforderlich. Von daher müssen die Gatten durch die Gnade zu einem heiligen Leben gestärkt werden. Festigkeit in der Liebe, Seelengröße und Opfergeist pflegen und im Gebet erbitten. Damit ist das Gebet ein wichtiger Bestandteil in der Kirche. Durch dieses Gebet wächst die Liebe. Die Eheleute erfahren, dass Gott bei ihnen ist. Wenn ich Hochzeitsjubiläum feiere, dann wurde mir erzählt, wie sehr der Glaube an Gott oft geholfen hat. Schwere Zeiten, sei es Krisen, die von außen kamen, sei es Schwierigkeiten, welche die Eheleute mit sich selbst hatten, zu überwinden. Wer in einer christlichen Ehe lebt, ist berufen, in der Liebe zum anderen zu wachsen und zu reifen. Im Neuen Testament finden sich einige Stellen, die von der Liebe handeln, auch von der Ehe. Ich greife hier einige Gedanken aus dem 5. Kapitel des Briefes des Apostels Paulus an die Epheser auf. Paulus schreibt: Einer ordne sich dem anderen in der gemeinsamen Furcht Christi unter. Ihr Frauen euren Männern wie dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. Einen Vers weiter schreibt Paulus: Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Kirche geliebt hat und sich für sie hingegeben hat. Die Männer sind verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie sich selbst. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Wer gerade das 5. Kapitel im Epheserbrief aufmerksam liest, stellt fest, dass diese Stelle keine Aufforderung ist, die Frau zu unterdrücken. Der Mann muss seine Frau ebenso lieben wie die Frau ihren Mann. Dabei ist die gegenseitige Achtung, die gegenseitige Liebe, die gegenseitige Hingabe aneinander für Mann wie Frau wichtig. Im Neuen Testament gibt es weiterhin viele Beschreibungen für Liebe. Ein sehr wichtiges Merkmal von Liebe ist das gegenseitige Verzeihen und Ertragen. Es ist die Geduld, die Menschen, ganz besonders Eheleute, einander schenken müssen. Paulus schreibt in seinem sehr bekannten Brief der Liebe in 1. Korinther Kapitel 13: Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. In seinem Brief an die Kolosser schreibt Paulus in Kapitel 3: Bekleidet euch also als Erwählte Gottes, Heilige und Geliebte, mit innigem Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Geduld. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Auch diese Stelle wird gerne gewählt, wenn es um Hochzeiten oder Hochzeitsjubiläum geht. Hand aufs Herz, ob verheiratet oder nicht. Wer hat von uns nicht Vergebung, die immer ein Geschenk ist, nötig? Wer darf darum dem anderen die Vergebung verweigern? In dem Segensgebet nach der Trauung beten wir, wo Mann und Frau in Liebe zueinander stehen und füreinander sorgen, einander ertragen und verzeihen, wird deine Treue zu uns sichtbar. Ja, in der Ehe ist ein Ort, wo die Liebe und die Treue Gottes sichtbar werden. Und ich sage immer, Gott schaut nicht einfach nur bloß zu, ob die Eheleute auch miteinander schön leben, sondern ich sage, Gott geht eure Wege mit. Und so wird im Segensgebet die Hilfe Gottes und vor allen Dingen die Hilfe des Heiligen Geistes, durch den Gott in dieser Welt wirkt, erfleht. Die Ehe ist ein Abbild der Liebe Gottes zu uns Menschen. Ich schließe mit einem Gebet. Gott, segne alle Eheleute. Lass sie immer deine Hilfe erbitten und auch erfahren in ihrer nicht einfachen Berufung. Gott, tröste alle, deren Ehe und damit ihr Lebensentwurf gescheitert ist. Lass sie aus den Fehlern lernen, aus den bitteren Erfahrungen. Gott, begleite alle, die sich auf die Ehe vorbereiten, dass sie auf deine Liebe, deine Fürsorge in der Ehe bauen und dich mit in ihre Ehe nehmen. Amen. Und so möchte ich sie segnen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, segne und behüte sie der allmächtige, barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Im heutigen Katechismus hörten Sie Pater Jörg Thiemann, Marian Hiller Missionar aus Reken. Die Katechismusfrage, um die es uns heute ging, ist die Frage, in welcher Weise bedroht die Sünde die Ehe? Das Ganze, diese Gedanken von Pater Jörg Thiemann, kann man nachhören auf einer CD in unserer Mediathek, in der Radio Horeb App oder auf horeb.org. Danke Ihnen allen, dass Sie jetzt hier mit in dieser Sendung dabei waren, dass Sie so eifrig für Radio Horeb, für diese Gebetsfamilie beten und spenden. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht ihr, Gregor Dornis.